Wir haben im Gemeindebibelunterricht zuerst das Neue Testament ganz durchgenommen, dann haben wir das Alte Testament durchgenommen, bis auf die Propheten. So weit sind wir gekommen. Und die Propheten will ich heute Morgen nicht anfangen, sondern erst im neuen Jahr. Aber was ich jetzt austeilen möchte, da, und zwar, es gibt eine Belohnung für das, was ich jetzt austeile. Es ist nämlich, indem ihr nur euer Inhaltsverzeichnis vom Alten Testament zu Hause mal aufschlagt, irgendwann zwischen heute und dem 6. Januar. Schlagt ihr das mal auf und dann habe ich da ein paar Fragen. Und wer das richtig gemacht hat, der kriegt eine Belohnung. Und das haben wir schon abgesprochen mit Johannes und da wird für euch eine Überraschung sein. Könntet ihr so lieb sein und es jedem eins geben und den Rest hinten hinlegen. Aber weil das sich alles so um Zahlen dreht, was da drauf steht, es sind so viele Zahlen, habe ich gedacht heute, Heidi, du möchtest doch nicht am Wesentlichen vorbeigehen und Zahlen die Leute lehren. Es gibt Leute, denen ist es wichtig, das steht Johannes 3, Vers 16, das steht 2. Petrus 6, Vers 28 und sie gehen ganz um den wichtigen Inhalt herum. Und das möchte ich nicht. Und drum habe ich mir überlegt, jetzt, wenn Jesus gekommen ist, Heidi, du solltest die zentrale Botschaft nochmal ganz wichtig lehren. Das, was wirklich wichtig ist. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Schwerpunkte immer in meinem Leben als Kind, als in der Gemeinde gelegt bekommen habe, die eigentlich aus dem Pietismus kommen, das heißt, die immer etwas fordern, verlangen. Und ich kann euch sagen, ich habe die Nase voll, immer Forderungen und Verlangen zu bekommen. Denn Jesus, der Retter, ist da, hat nichts mit immer Forderungen und Verlangen und dass jemand was von dir will, sondern es ist, dass der Höchste im Himmel uns etwas gibt. Und jetzt will ich mal die Gegensätze sagen, weil dann wirst du selber merken, Mensch, das ist ja auch der Böse, der immer in mein Ohr kommt und mir immer das vorsagt und das vorsagt. In Wirklichkeit ist die Wahrheit der Bibel ganz anders. Und ich will jetzt mal diese beiden Extreme gegenüberstellen. Und jetzt kannst du das anschalten. Und zwar, das erste ist, Satan sagt immer, dich sucht keiner. Satan sagt zu dir, nach dir fragt doch kein Mensch. Wenn du nicht mehr bist, dann war's. Aber das Wort Gottes sagt anders. Es sagt, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Nicht, dass du sagen musst zu irgendjemandem, du musst Gott suchen, streng dich mal an, such mal jetzt Gott. Er ist doch extra gekommen, dass du ihn suchst. Nein, er ist gekommen, weil er dich gesucht hat. Gott sucht dich. Und dann auch so eine Masche, wenn du mal eine Zeit durch eine Krise gehst, ist so eine Masche, wo dir einer ins Ohr sagt. Und es ist gut, wenn es nur einer ins Ohr sagt. Manchmal sagen es auch Leute laut. Dich liebt keiner. Man mag dich nicht. Und in deinem Gefühl spricht er dann noch rein und sagt, du bist unangenehm, du bist unsympathisch. Die Leute haben es lieber, wenn du gar nicht erscheinst. Aber ins andere Ohr sagt der Herr, Gott liebt dich. In Jesaja 43, Vers 4 sagt er, der Herr sucht alle Herzen. Und er hat dich lieb, schon wenn du dran denkst an Weihnachten. Gott hat die Welt, er hat nicht die Welt, das heißt nicht die Steine da drauf und die Erde und die Bäume und was weiß ich, sondern die Welt, das ist die Zusammenfassung von uns Menschen, die auf der Erde sind. Diese Menschen, die auf der Erde sind, hat Gott geliebt. Und ich habe noch so ein schönes Beispiel von Gott sucht dich. Ich kann mir oft so vorstellen, wir sind Gottes Geschöpfe. wie wenn jetzt Kinder mit dem Lego-Spiel spielen. Und jetzt haben sie da so alles Mögliche gebaut, aber das fehlt ein Legostein, den sie an der bestimmten Stelle brauchen. Oder so wie es uns heute Morgen ging, als wir unseren kleinen Enkel angezogen haben. Wir haben seine Strumpfhose nicht gefunden. Die hat er irgendwie unter das Bett runtergeschmissen, so schnell, wie wir das gar nicht mitgekriegt haben. Und jetzt mach mal etwas und zieh mal Stiefel an, wenn er keine Strümpfe anhatte. Ich habe keine so kleinen Strümpfe, ja. Und dann haben wir gesucht und gesucht und schließlich haben wir es doch gefunden. Und so stelle ich mir vor, wie Gott hat uns geschaffen. Jesus war dabei und der Heilige Geist war schon dabei. Und jetzt fehlte da irgendetwas. Und weil er uns vor Grundlegung der Welt schon gewollt hat, er sucht uns. Und er lässt nicht los, bis er uns findet. Und dann ist er glücklich, dass er uns gefunden hat. Also nicht nur denken, ich muss Gott suchen. Gott sucht dich. Und er ist glücklich, wenn er dich gefunden hat. Weil er dich geschaffen hat, so wie du bist. Er mag dich, so wie du bist. Und dann kommt wieder die Stimme, keiner wartet auf dich. Ob du da bist oder ob du nicht da bist, das ist ja Piepe. Keiner wartet doch auf dich. Und gerade in manchen Zeiten in unserem Leben, wo man mal durch so Krisen gehen muss, da wird er besonders laut und sagt dann zu dir, auf dich wartet doch keiner. Aber wisst ihr, der Herr sagt in Hesekiel 34, Vers 16, ich will des Schwachen warten. Ich will warten auf den Schwachen. Gott sagt nicht zu dir, wenn du nicht schneller bist, bin ich weg. Kannst du stehen bleiben. Wenn du nicht dich ranmachst, das und das erfüllst, dann hänge ich dich ab. Nein, Gott wartet auf dich. Ich will des Schwachen warten. Und das ist so ein Zeichen von echter Stärke. Eine echte Stärke. Er will nicht mit uns in Wettbewerb treten, dass wir auch stark müssen, dass wir sein müssen wie er, dass wir perfekt sein sollen, dass wir das machen sollen, dass wir keine Fehler machen sollen, weil er ohne Fehler ist. Das will er überhaupt nicht. Er freut sich, ich will des Schwachen warten. Gott sagt selber mehrmals in seinem Wort, selbst wenn Menschen ihre Kinder vergessen oder ein Kind vergessen. Oder so wie eine Mutter, es hieß damals, und damals so in Gottes Wort, aber heute müsste man schon anders schreiben, wenn eine Mutter sogar ihre Kinder nicht vergessen kann, so würde Gott uns nicht vergessen. Aber das kann man heute, wenn man die Nachrichten hört, gar nicht mehr sagen, dass eine Mutter ihre Kinder nicht vergessen kann. Das finde ich grausig, in was für einer Zeit wir leben. Aber Gott hat es gesagt, er wird uns nie vergessen. Ich will dich nie vergessen. Und Gott lässt dich nicht, wenn du meinst, Gott hat dich hängen gelassen, 3 Tage hat er dir nichts zu trinken gegeben, das macht Gott der Vater nicht. Er gibt dir, du spürst es vielleicht nicht immer, aber er lässt dich nicht verdursten, er vergisst dich nicht. Und es sind so viele Kinder heutzutage, die brauchen das nicht sagen, aber man sieht's an dem, was sie erfahren, dass sie von ihren Eltern nicht gewollt sind oder nicht mehr gewollt sind. Aber ich will dir etwas sagen, auch wenn du ganz alleine bist. Du bist von Gott gewollt. Du bist 100%ig von Gott gewollt. Und wenn dir solche Gefühle kommen, dass du dich so ungewollt fühlst, dann schreis laut. Ich sag, das machst du in deinem Schlafzimmer oder irgendwo, nicht jetzt auf der Straße. Schreie laut aus, ich bin von Gott gewollt. Basta. Und dann hört diese andere Stimme, dass du nicht gewollt bist, auf. Und heutzutage sieht man ja manche Menschen, die ziehen gar nichts mehr an. Die malen, die tätowieren sich von oben bis unten, sehen dann aus wie angezogen. Aber du bist auch bei jemand gezeichnet. Gott hat dich in seine Hand gezeichnet. Wenn man etwas ganz besonders lieb hat, dann macht man sich immer so ein Denkmal, oder ich setze immer, kleb überall Bilderchen hin, wo ich an jemand besonders denken will, weil sonst vergesse ich es, oder die Kinder von manchen Missionare. ich verspreche, ich bete dafür und dann vergesse ich es. Also muss ich mir die ausschneiden, irgendwo hinkleben. Wenn ich dann da vorbeilaufe, dann kann ich sie segnen und für sie beten. Und du bist in Gottes Hand eingezeichnet. Ich kann mich an eine Stunde erinnern, es war Chemieunterricht. Da sitzt man so steil im Unterrichtssaal. Und ich habe da an dem Tag vorher einen Liebesbrief bekommen. Einen ganz lieben Brief und ein Foto dabei. Und ich habe, das war mir so wichtig, ich habe das so ins Buch reingetan von der Schule und war ganz durcheinander. Und dann war ich habe gedacht, das sieht niemand, mich sieht doch niemand, das ist doch so schräg. Und dann stand ich da und habe die Punktchen an der Krawatte gezählt, rauf und runter. So einfach nur wie soll ich sagen, weil ich das mir so Spaß gemacht hat. Und plötzlich stand der Lehrer direkt hinter mir und sagte, na, wie viele Punkte waren's? Und das will ich nur das als Vergleich machen. Du bist in Gottes Hand eingezeichnet. Er zählt vielleicht, was soll ich sagen, deine Fältchen irgendwo oder er zählt gerade das, aber er ist verliebt in dich. Er fordert nicht, sondern er gibt dir seine Liebe. Und er ist verliebt in dich, denn, liest ihr da hinten, du bist in Gottes Hand eingezeichnet. Warum? Weil er dich liebt. Und dann, was auch so ein wichtiger Punkt ist, Jesus will dein Freund sein. Er will es. Nicht du musst um die Gunst Gottes buhlen. Ich habe mal oft in meinem Leben gedacht, ich muss Sachen aufschreiben und Gott versprechen. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Das ist vom Pietismus eigentlich. Immer Gott was zu versprechen, was ich tun will. Ich konnte manchmal nicht glücklich sein, wenn ich was bekommen habe. Ich musste mich gleich hinsetzen, eine Liste führen, was kann ich wieder tun. Oder ich habe sogar letztes Jahr, weiß ich es ganz konkret, eine Liste gemacht. Ich will ja nicht nur Weihnachten mich freuen, ich will doch Jesus auch Geschenke machen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ich ein paar Sachen, ich weiß nicht mehr wie viele waren, aufgeschrieben. Herr, das will ich dir tun oder für dich tun oder für dich machen. Ich habe die Liste zu Hause aufgehoben. Ich war nicht in der Lage, einen einzigen Punkt zu tun. Gott hat es so gemacht, dass ich alles nicht machen konnte. Da, wo ich Zeugnis geben wollte, da hatte ich Grippe an dem Tag. So schlimm, dass ich nicht ins Kalte rausgehen musste. Da, wo ich den und den aufsuchen wollte, da ist er umgezogen. Der war gar nicht mehr da. Und dann habe ich nach ein paar Sachen, wo ich aufgeschrieben hatte, habe ich es aufgegeben. Und dann habe ich mich hingesetzt und war traurig und habe gesagt, Jesus, jetzt schäme ich mich. Ich wollte dir so viel Gutes tun. Und ich kann es gar nicht. Und dann war mir das die Lektion. Von uns aus können wir nichts Gutes tun, auch wenn wir es wollen. Und Jesus wollte mein Geschenk gar nicht. Der wollte das nicht. Er wollte ja nur mich beschenken. Er wollte nicht, dass ich mich zwinge, das und das und das und das für Gott zu tun. Bist du auch so ein Mensch, der sich immer so vornimmt, das mache ich und das mache ich. Und dann habe ich so gemerkt, dass es nur Gnade ist, wenn ich überhaupt was für Gott machen kann. Aber Jesus will dein Freund sein. Und dann das Schönste, für mich ist es das schönste Weihnachtslied, wo es heißt, Christ, der Retter, ist da. Ich muss mich nicht selbst retten. Ich kann mir nicht mal selbst helfen. Ich kann auch, wenn es nach meinem Willen geht, niemand anderem helfen. Ich kann dich vielleicht unglücklich machen, weil ich dir genau das Falsche gebe. Oder manchmal willst du jemanden trösten und dann merkst du am Ende von dem Satz, den du gesagt hast, jetzt hast du ins Fettnäpfchen getreten. Du hast genau das Falsche gesagt und du wolltest doch nur das Liebe. Aber Jesus ist dein Retter heute und morgen. Und deswegen ist das schönste Weihnachtslied, Christ, der Retter ist da. Christ, der Retter ist da. Und da muss ich mir gar nicht so Sorgen machen. Und nur noch ein Beispiel zum Schluss. Da war jemand, der hatte sehr große Schmerzen. Er war im abgeschlossenen Kloster, also in einem Zimmer, abgeschlossen, ganz für sich allein, und musste mit vielen Schmerzen fertig werden. Und es ist so leicht gesagt zu sagen, wirf die Schmerzen doch auf ihn, nimm sie, oder praktisch, wie stellt man sich das vor, nimm sie, schnür sie ein und warf sie auf Gott und dann lauf auf der anderen Seite weg. Aber so geht's nicht immer im Leben. Und dieser Mann hat eine ganz tolle Idee gehabt. Er hat eine Kerze angezündet und die hat er sich da reingestellt in diese Kammer, wo er ganz allein war. Und immer, wenn das Licht der Kerze an war, dann hat er gewusst, er ist der Schmerzensmann. Und jetzt mache ich diesen Transfer. Das Licht nehme ich an und auf der gleichen Schiene, wo das Licht zu mir kommt, schicke ich meine Schmerzen dorthin an diese Kerze. Mein Leid, meinen Kummer. Und ich fand dieses Beispiel, dieses sichtbare Beispiel so gut für einen Menschen, der mit Schmerzen oder Leid umgehen muss, dass er sich dessen bewusst macht, wenn jetzt in dieser Jahreszeit machen wir oft Kerzen an. Dann nimm deine ganzen Sorgen, deinen Schmerz, deinen Kummer und schick sie rüber zum Licht und denk dran, er ist das Licht. Und das Licht, wo das an ist, da gibt's keine Dunkelheit. Und solange das Licht an ist, solange kann es nicht dunkel sein. Und ich möchte das einfach so als eine sichtbare Botschaft, dass du das nimmst, wenn du eine Kerze anzündest. Nicht, dass du eine Kerze angaffst, sondern dass du an Jesus denkst, der das Licht ist und ihm alles abgibst. So wie das Licht dich erfreut durch die Herrlichkeit, so gib du alles ihm ab. Und dann wird es dir ganz wohl und dann wird es dir ganz hell. Und ich denke, ich möchte lieber mit diesem Punkt jetzt schon aufhören. Denk an das Licht und nimm das Licht an. Und sei gesegnet. Als Kind waren damals von der Lehre her so gelehrt. Ich hatte als Kind nie einen Weihnachtsbaum zu Hause. Aber ich habe darunter gelitten, muss ich euch sagen. Und es war ein Zwang, dass wir das nicht haben sollten, weil der Weihnachtsbaum keine Bedeutung haben sollte. Aber ich bin als Kind, muss ich meine Eltern gegenüber bekennen, ich glaube, die haben es auch rausgekriegt, ich bin immer abgehauen am Heiligen Abend und habe die Leute im Haus besucht, die einen Baum hatten. Es hat mir so gefallen, wenn ich da reinkommen konnte und dieses helle Licht. Ich habe damals das Wesentliche noch nicht verstanden, aber was versteht ein Kind Wesentliches? Wesentliches lernt der Mensch erst durch Weisheit nach und nach. Jedenfalls bin ich reingegangen und dann bin ich heimgekommen und mein Papa war so traurig, weil ich nicht zu Hause war in dem Moment, am Heiligen Abend, weil ich da und da rumgeschwanzt bin praktisch. Und dann hat er gesagt, Kind, heute sind wir selber die Lichter, wir selber sollen Licht sein. Und nicht nur den Baum anschauen. Und dann hat er hat einen großen Strohhut, so einen, wie man in Mexiko trägt, mit so einem breiten Rand. Weil ich habe geweint, habe gesagt, was nützt mir das, wenn ich selber das Licht sein soll? Ich sehe ja nichts davon. Mir gefällt es da unten bei den anderen viel besser, wo die können was sehen von dem Licht, ja. Und mein Papa hat dann diesen Strohhut aufgesetzt, Sombrero heißt er, glaube ich, und hat überall kleine Kerzen hingemacht. Sagt, so, jetzt siehst du das Licht. Und so wie ich mit dem Sombrero jetzt rumlaufe, darfst du auch Licht sein. Und wir sind das Licht selber, nicht der Baum ist das Licht. Und das habe ich natürlich nie in meinem Leben vergessen. Das sind so kleine Dinge. Und auch, man soll nicht immer alles, sag ich mir heute, das ist eine späte Erkenntnis, was man ja noch nicht versteht, soll man nicht deswegen schlecht machen. Wir verstehen alles zu seiner rechten Zeit. Und so, nimm das Licht an Weihnachten jetzt an und denk dran, Jesus, der Retter, ist da für dich. Er sucht dich, er liebt dich, er wartet auf dich, er vergisst dich nicht. Du bist von ihm gewollt, du bist in seine Hand eingezeichnet. Er will dein Freund sein und er ist dein Retter, heute und morgen. Amen.
Heute Morgen, mein Thema ist getragen von der Herrlichkeit Gottes. Du wirst getragen. Und ich habe eine ganz tolle Botschaft, die bewegt mich, denn wir sind jetzt mittlerweile hier ein Jahr in diesen Räumen und wir haben erlebt, wie Gott uns durchgetragen hat. Lob und Dank. Bis zu diesem Augenblick. Ein Jahr im Gemeindezentrum, ein Jahr. Wir haben keine Millionen gewonnen, Milliarden gemacht, nein, aber Gott hat uns durchgetragen. Halleluja. Gott hat uns versorgt mit allem, was wir gebraucht haben. Es war nicht so kalt, es war nicht so heiß. Wir haben seine Salbung, seinen Segen gehabt und so weiter. Wir werden getragen. So wie das Wasser ein Schiff trägt, so trägt Gott uns. Oder so wie die Aerodynamik ein Flugzeug trägt, übernatürlich, also unvorstellbar. Ein Vogel trägt, so trägt Gott uns. So wie die Erde dich trägt, so trägt Gott uns. So, wir werden getragen. Unser ganzes Leben ist ein ständiges, permanentes Hindurchgetragen. Ein Jahr ist zu Ende und du bist ein Jahr hindurchgetragen. Ein Jahr voller Kämpfe, voller Anfechtungen, voller Stürme rauf und runter, durchgetragen. Durchgetragen. Unser ganzes Leben ist ein Tragen, getragen werden von der Güte und der Erbarmen Gottes. Unser Glaube hat uns getragen. Und unser Glaube trägt uns. Das ist so wie eine Brücke über ein Tal. Der Glaube hat uns hindurchgetragen. Die Kraft Gottes hat uns hindurchgetragen. Vieles haben wir gar nicht aus uns selber gemacht, sondern Gott hat es gewirkt, hat das Wollen geschenkt und hat auch das Vollbringen geschenkt. Er hat es alles gegeben. Bei der Besiedlung Amerikas ist eine kleine nette Geschichte passiert. Ein junger Mann, der muss im Winter da von Ost nach West, muss da einen Fluss überqueren und er ist nicht sicher, ist die Eisdecke dick genug, kann es mich tragen, kann es mich nicht tragen. Was macht der gute Mann? Legt sich auf alle vier und robbt sich so rüber über das Meer, über diesen Fluss und kriecht und krabbelt. Machen Gotteskinder heute auch noch. Die haben es noch nichts gelernt aus der Geschichte. So, die krabbeln. Und als er so mittendrin auf dem Fluss ist, plötzlich kracht das Eis. Warum? Er dreht sich um, was sieht er? Ein Pferdeschlitten mit Holz beladen fegt über den Fluss und er krabbelt. Es gibt solche und solche. Solche, die krabbeln und solche, die die Peitsche nehmen und sagen, auf, ihr Gäulchen, wir fahren rüber mit unserem Pferdeschlitten, mit dem Holz beladen über diesen Fluss. Gott trägt uns. Der Himmel trägt uns. Meine Botschaft wird heute Morgen sein, dass der Heilige Geist, der allmächtige Gott, die Herrlichkeit Gottes uns trägt. Gott trägt die Seinen durch. Schau dich mal an, so im Spiegel morgens. Bist du abgemagert, ausgemergelt, ausgetrocknet? Eigentlich sind alle gut ernährt. Oder gibt es welche, die unterernährt sind? Meistens, wenn dir das Essen nicht schmeckt, wenn mit dir was nicht stimmt, bist du unterernährt. Aber normalerweise sind wir gut in Form. Gott liegen die Seinen am Herzen. Gott trägt die Seinen. Wir haben eine gute Botschaft. Und das, was meine Frau heute Morgen angeschnitten ist, der Einstieg dazu. Gott liebt die Seinen. Gott liegen die Seinen am Herzen. Gott liegen seine Kinder am Herzen. Die sind ihm wichtig. Wenn du Kind Gottes bist, du bist Gott wichtig. Lass dich vom Teufel nichts was anderes einreden. So, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Nein, aus mir ist was oder ich bin was und ich werde noch was. Und ich bin noch nicht fertig mit all dem, was in meinem Leben passiert. Der Herr kennt die Seinen, steht im Wort Gottes. Also, der Herr kennt die Seinen. Wir sind sein Volk, sein Eigentum. Wir gehören Gott. Und eigentlich ist es so schön, was Lilo hier, das Vaterunser, gebetet hat. Weißt du, dass wir einfach so ein Gebet, du kannst vielleicht manchmal gar nicht viel sprechen, als nur sagen, Vater, danke. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass dein Reich da ist, dass dein Wille geschieht, dass du unser tägliches Brot gibst und so weiter. Und ich darf mich an diesem Licht festhalten. Ich werde nochmals zurück zum Licht. Weißt du, wenn ich dann denke, wenn ich gesagt habe, hör auf, Lilo, das ist Unsinn, was du machst. Sie kam, einer der ersten Begegnungen, wo ich euch im Gottesdienst hatte, kam sie und sagte, darf ich eine Kerze anzünden? Die hatten so viele Probleme. Ich glaube, die Probleme standen nicht nur bis hier, die standen noch so hoch. Ihr seid gar nicht mehr durchgekommen. Ihr habt keinen Durchblick mehr gehabt. Und dann darf ich eine Kerze anzünden. Und dann saß unser Lilo und der Horst und sie haben beide zusammen eine Kerze gehabt. Stimmt das oder stimmt? Das war so. Und es sah vielleicht für manche so dumm und unverständlich. Die sitzen im Gottesdienst hell erleuchtet, aber die haben eine Kerze. Und ich bin eigentlich heute so froh, dass fast die ganze Reihe mit euch ausgefüllt ist. Damals hat Gott ein Licht in euer Leben angezündet. Und ihr habt mit dem Licht Gottes die Dunkelheit des Teufels vertrieben. Weißt du, das Licht Gottes ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Und wir sollten uns nicht genieren, auch zu Hause, wo wir sind, und sagen, Herr, ich zünde im Angesicht des Todes ein Licht an. Im Angesicht der Krankheit ein Licht an. Im Angesicht der Anfechtungen zünd ich ein Licht an. Und das Licht ist stärker. Ich sage euch, das Licht Gottes, das Licht in uns. Und Jesus sagt, ihr seid, gestern war das Thema kurz, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht der Welt. Ihr, du bist es. Und dann sehe ich meine Lilo, wie sie die Kerze hält, das ja nicht ausgeht. Und dass diese Kerze, das Feuer Gottes brennt. Und dann zu Hause. Ich bin so bei euch zu Hause gewesen, da war alles trüb und dunkel. Der Teufel hat euch fix und fertig gemacht, der hat mit euch Fußball gespielt. Und dann auch wieder dieses Licht angezündet und dieses Licht, das spukt nicht mehr. Das ist alles vorbei. Gott hat ein Licht angezündet und die ganze Spukerei ist auch vorbei. Wenn wir im Licht Gottes wandeln, vom Licht Gottes getragen werden, ist der ganze Spuk, egal was es ist, vorbei. Halleluja. Wenn wir vom Licht Gottes getragen werden, Gott trägt uns. Unser Dachverband ist der Himmel. Halleluja. Das, was über uns ist, ist die Schönheit, die Größe und die Allmacht des Herrn. Ein Bibelwort, und das ist unser Textwort auch heute Morgen, 2. Mose 19 von Vers 4 bis 6. 2. Mose 19 von Vers 4. Da heißt es, Mose soll den Israeliten sagen, lese hier, meine Bibelstand lese ich normalerweise aus der Einheitsübersetzung oder Gute Hoffnung. So, und wenn es vielleicht in deiner Bibel ein bisschen anders klingt. Mose soll den Israeliten sagen, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlers Flügel getragen habe und hierher zu mir gebracht habe. Ihr sollt sehen, wie ich euch auf Adlers Flügel getragen habe und euch bis hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern, unter Deutschen, Amerikanern, Juden, Griechen, Spanier, egal was, unter allen Völkern dieser Welt werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, sagt der Herr, und ihr sollt mein Reich sein von Priestern und ein Reich sein von Priestern und ein heiliges Volk. Ihr sollt ein Reich von Priestern sein. Keine Deutschen mehr. Keine Amerikaner mehr, keine Juden, keine Griechen, keine Russen, keine Chinesen mehr. Ein Volk von Priestern und Königen. Jeder von euch trägt eine Königskrone. Wir werden von der Herrlichkeit Gottes getragen. Gott hat dich, Gott hat mich bis hierher gebracht. Ich bin so dankbar dem Herrn für seine Führung und Leitung. Mit Gottes Hilfe haben wir geschafft, was wir geschafft haben. Preis dem Herrn. Jesus, als er anfing zu predigen in Lukas Kapitel 4, dann sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Die Herrlichkeit des Herrn ist auf mir. Das Feuer Gottes ist auf mir. Die Frage, was ist jetzt auf dir? Ich möchte, dass du, wenn du Kind Gottes bist, Sündenvergebung in deinem Leben hast, Jesus der Herr deines Lebens ist, dann ist der Herr über dein Leben, über dein Haus, über alles, was du besitzt, über alles, was du hast, über alles, was du kannst. Er ist der Herr. Und dann, das Erstaunliche dabei, der Geist des Herrn ist auf mir, die Herrlichkeit des Herrn ist auf mir. Wie geht's jetzt weiter? Weißt du, mir ist wohl in dem Herrn. Ich jubel, ich bin glücklich im Herrn. Aber wie geht's weiter? Weißt du, was der Heilige Geist bei Jesus angestellt hat? Er nahm ihn und führte ihn in die Wüste. Er nahm ihn und führte ihn in die Wüste. Das ist das erste Werk, was der Heilige Geist mit dir und mit mir macht. Das ist, was passiert, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Am besten, du bist gar nicht voll Heiligen Geistes, dann hast du diese Sorge nicht und das Problem nicht. Aber wenn du voll Heiligen Geistes bist, wird das Nächste, was der Heilige Geist mit dir, mit mir, mit uns anstellt, mit der Gemeinde des Herrn anstellt, er nimmt uns und führt uns in die Wüste. Denn dort in der Wüste müssen wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Da, wo nichts ist, wo nichts gedeiht, wo nichts wächst, wo kein Tropfen Wasser ist, da wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. Da wird das Volk Gottes herauskristallisiert. Das war mit Israel so. Wo sind die hingegangen, nachdem die durch das Rote Meer durch sind? In die Wüste. Wo sind die ganzen Propheten hingeraten und hingekommen, nachdem sie Gott Ja gesagt haben? In die Wüste. Dieser Geist führte Jesus in die Wüste. Dieser Geist befähigte ihn, dort in der Wüste in Abhängigkeit von Gott zu leben. In Abhängigkeit von Gott einfach den Willen Gottes zu tun. Und nicht mehr was Eigenes zu tun, sondern jetzt Messias, Heiland, Retter der Welt zu sein. Dieser Geist, der Geist, der über ihn kam, offenbarte ihn, wes Geistes Kind er ist. In der Wüste passiert die Offenbarung. Alle großen Offenbarungen passieren immer in der Wüste. Jesus wurde in der Wüste vom Geist Gottes geführt. Und wenn Gott dich führt, kommt auch der Teufel und sagt, was ist da los? Wer kommt jetzt hier in mein Revier? Das ist, du dringst, wenn Gott dich führt, Gott führt dich in die Wüste, das ist das Revier des Teufels. Dort ist dieser Hassael, dieser Böse, der Sündenbock, der dort hingeschickt worden ist. Der Teufel wohnt in der Wüste, ist ein Wüstendämon. Und wer kommt jetzt? Jetzt kommt ein Geistgesalbter, ein Geisterfüllter. Und der beansprucht dieses Revier. Der beansprucht dieses Land. Und zwar, wenn die Herrlichkeit Gottes mit dir ist, kommst du als König und Priester. Und der Teufel kommt, bist du Gottes Sohn? Ja, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Und Steine zu Brot werden lassen, das würde dem Teufel gefallen, dass er eine Bäckerei aufmachen kann. Oder Supermarkt und dann Brot verkaufen kann. Oder ja, dass er sieht, wie der Sohn Gottes durch die Luft fliegt. Oder sonst was und sich erschlägt. Nein. Der Herr Jesus macht dem Teufel kein Gefallen. Du siehst also, wenn du voll Geistes bist, hast du einen persönlichen Heiland, persönlichen Heiligen Geist, aber auch einen höchstpersönlichen Teufel. Bist du Gottes Sohn? Also, du musst immer aufpassen, wer sich mit dir unterhält. Wie trägt uns Gott in der Wüste? 5. Mose 1, 28 bis 31, das lest ihr zu Hause, aber ich lese nur aus dem Zusammenhang einen Vers raus. Unsere Brüder haben uns den Mut genommen. Das sind die Kundschafter und alles, was da gewesen ist. Die Kundschafter, die sind in der Wüste, die hören jetzt Kanaan, gelobtes Land, wo Milch und Honig fließt. Für die Beduinen das fantastische Zustand, Milch und Honig. Das ist, was sie wollen, ihre Ziegenmilch und ihren wilden Honig. Und das ist das gelobte Land. Und dann kamen die Brüder, die Kundschafter zurück und sie haben das Volk entmutigt. Unsere Brüder haben uns den Mut genommen, als sie uns berichteten, was alles dort ist, wie sie dort sich gefühlt haben und so weiter. Du solltest aufhören, auf die Gefühle deiner Brüder und Schwestern zu hören, was sie dort erzählen und was sie dort berichten und sagen, bei uns ist alles verloren, wir sind zu ohnmächtig, wir sind zu klein, wir sind zu gering. Das ist, was man erlebt in der Wüste, wenn man dort ist. Dann hörst du Nachrichten, das schaffst du unmöglich. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes mit dir ist, Josua und Kaleb, was sagen die? Mit Gott können wir Taten tun. Mit Gott können wir vorwärts gehen. Satan versucht dich zu entmutigen, aber der Heilige Geist ermutigt dich. Der Feind möchte dir den Mut nehmen. Der Feind möchte dich desinformieren. Das kannst du nicht, das geht nicht, das schaffst du nicht, das ist nichts für dich. Wir haben früher so ein schönes Lied gesungen, oder meine Geschwister, die haben zu Hause das gelernt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Und das möchte ich auf Kinder Gottes ummünzen. Ich möchte sagen, pass auf, Kind Gottes, was du hörst, was du siehst und was man dir erzählt. Pass auf, was du hörst. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Worte hören. Und da, wenn ich weiter heißt, das lese, habe ich euch nicht getragen. Lies mal in diesen Abschnitt. Habe ich euch nicht getragen? Da habe ich zu euch gesagt, ihr dürft nicht von ihnen zurückweichen, in 5. Mose 1. Habe ich euch nicht gesagt, ihr dürft nicht zurückweichen und dürft auch nicht vor ihnen fürchten. Der Herr, euer Gott, der euch vorangeht, wird für euch kämpfen, wer in Ägypten für euch gekämpft hat. Wenn du von der Herrlichkeit Gottes getragen wirst, Gott kämpft für dich. Was? Er kämpft für dich. Wenn du von der Herrlichkeit Gottes geführt wirst, dann umlagert er dich mit einem Berg voll feuriger Rosse und der Herr kämpft für dich. Und hier sagt er, hör zu, Leute, seid doch nicht so dumm. Glaubt doch nicht diesen Falschinformanten, diesen Schwarzseher. Glaubt doch nicht diesen Leuten, die mit einer Brille alles verkleinern. Glaubt nicht daran. Eigentlich, wir sollen den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist vergrößert uns Gott. Der Heilige Geist vergrößert uns Gott und wir sollten Gott groß sehen, mächtig sehen, stark sehen. Hier, denkt dran, wie er für euch in Ägypten gekämpft hat. Das gleiche tat er in der Wüste. Das hast du selbst erlebt, Israel. Da hat der Herr, dein Gott, dich auf den ganzen Weg, den ihr gewandelt seid, getragen. Gott hat dich getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt, bis ihr an diesem Ort kommt. Gott hat wie ein Vater seinen Sohn getragen. Du musst nur kühn sein. Du darfst nicht auf Menschen achten, was die erzählen. Oder diese Kundschaft, diese Spione da. Und so weiter. Du darfst auch nicht auf deine Gefühle achten. Gott trägt dich. Auch wenn du jetzt heute Morgen Probleme hast. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen sitzt. Gott trägt dich. Und Gott holt dich aus der Grube heraus. Du darfst nicht auf deine Kundschaft und deine Spione hören. So deine Gefühl. Ich fühle Schmerzen. Ich fühle Fieber. Ich fühle Grippe. Ich fühle AIDS. Ich fühle Krebs. Weißt du, wenn du anfängst, dich abzutasten, Irgendwo wirst du schon einen Knorpel finden. Kein Problem. Aber du sollst nicht zu viel tasten. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Hände erheben und Gott anbeten. Dann hört die ganze Tasterei auf. Ja. Wir sind immer so auf, ja, da könnte was sein. Freilich, da kann was sein. Vielleicht hast du gerade einen Erbse verschluckt. Du darfst nicht auf die Äußerlichkeiten achten. Dieses Äußere vergeht, sagt uns die Bibel. Das Ewige, was im Geist passiert, das bleibt. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Nur ein Teil. Gott trägt alles durch sein kräftiges Wort. Du hast die Bibel, das Wort Gottes. Das Wort Gottes trägt dich. Weißt du, darauf kannst du bauen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes trägt. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Und du sagst, ja, ich spüre nichts. Du musst nur die Bibel aufschlagen. Auf jeder Seite spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes wieder. Auf jeder Seite siehst du, wie Gott die Seinen durchgebracht hat. Dann, wenn du die Bibel, du brauchst kein Fernglas, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Du brauchst kein Mikroskop, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Du musst nur die Bibel aufschlagen. Und du brauchst auch keine Predigt, du brauchst nur die Bibel. In der Bibel spiegelt uns die Herrlichkeit Gottes wieder. Hebräer 1, Gottes Wort trägt jeden kräftig, oder Gott trägt alles durch sein kräftiges Wort. Du musst also nur das Wort Gottes verstehen, dich auf das Wort Gottes verlassen, sich auf das Wort Gottes bauen. Da ist irgendwo eine Versammlung gewesen und da sollten die Kinder was vortragen und da passiert was ganz Dummes. Da ist ein Mädel, Mädchen sind manchmal sehr einfältig, Jungs auch, und dann ist dieses Mädchen, schmeißt die Bibel runter und stellt sich auf die Bibel drauf. Und dann sagt die Tante und alle sagen, Kind, was machst du? Dann sagt dieses Kind, gibt ein Zeugnis, sagt, Tante, ich möchte mich auf die Bibel bauen. Die Tante hat gefragt, auf was wollt ihr euer Leben verlassen? Und die Kinder sollen so ein Interview geben. Und die nimmt die Bibel und stellt sich drauf, alles vergeht, Wort Gottes vergeht nicht. Wenn du dein Leben auf dieses Fundament baust, das ist die Grundlage, das ist die Grundstein. Wenn du dein Leben darauf baust, dann wirst du überleben, egal welche Krise, egal welche Katastrophe. Das Wort Gottes hat schon so viele Krisen, so viele Katastrophen überlebt, brauchst du keine Sorgen tragen. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Er sandte sein Wort. Und dann kommt alles, was du brauchst. Satan will dich nur vom Wort Gottes wegbringen, dass du ja nicht die Bibel hörst, dass du ja nicht in den Gottesdienst gehst, dass du ja nicht vernünftige, anständige Predigten hörst. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr wegen des Namens Jesu beschimpft werdet, selig seid ihr zu preisen. Also, weißt du, wie kannst du so fromm sein? Zu mir hat man gesagt, ich gehe in Klimperles Verein. Also Gemeinde war früher bei den Leuten, weil wir mit Mandoline und Banjo und Laute und Gitarre gespielt haben, Klimperles Verein. Wie kannst du, hat mir einer gesagt, du gehst in Klimperles Verein. Ich bin so froh, diese Leute gibt's nicht mehr, aber ich klimpere immer noch. Halleluja. Ich klimpere immer noch. Klimperles Verein. Halleluja, halleluja. Und ich werde nie vergessen, ich bin zu diesem Klimperles Verein gekommen, weil mich das so begeistert hat. Ich hab einen alten Mann, Bruder Georg Sabo hieß er, aber ich weiß nicht, wie das seine Frau. Seine Frau habe ich mal in Landau besucht. Sie lebt noch, der Bruder lebt nicht mehr. Aber durch sie kam ich zu der pfingstlichen Wahrheit. Und dann komme ich rein, also das Gottesdienst ist zu Ende und die singen, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Mir fingen die Tränen an zu laufen. Die Leute haben nicht nach Millionären ausgesehen. Das waren arme Leute, ehemalige Eisenbahner, aber mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Weißt du, wenn du Gott hast, hast du einen Vater, der ist mehr als alle Millionäre der Welt zusammen. Halleluja. Von der Herrlichkeit Gottes getragen. Und du kannst sagen, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Lass uns das zusammen sagen. Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Du brauchst keine Rockefellers. Du brauchst kein Getty. Und du brauchst nur den Vater, den himmlischen Vater. Er hat Brot die Fülle. Halleluja. Alle anderen sind Lumpen nur. Mein Vater hat Brot die Fülle. Getragen von der Herrlichkeit Gottes. Aber lass mich 1. Petrus 4 lesen, Vers 14. Und noch Vers danach. Wenn ihr wegen meines Namens oder wegen des Namens Jesu beschimpft werdet, selig seid ihr zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Ich habe diese Woche etwas Schönes entdeckt, wieder neu entdeckt. Weißt du, Gott muss uns manchmal mit der Nase draufstoßen. Wenn du Probleme hast und nicht mehr weiter weißt, dann fang an in Zungen zu beten. Meine Frau gesagt im Bett, sie hat gesagt, ist es wirklich ernst? Meinst du es wirklich so? Wir hatten da, die hatte Sorge gehabt, irgendwas hat sie beschäftigt, bedrückt. Dann sagte ich, ich habe Angst. Und dann sage ich so, ich bin gerade aufgeregt. Sie hat mich mittendrin im schönsten Traum geweckt. Und dann sage ich noch, Heide, bet in Sprachen. Meinst du es wirklich so? Ist es wirklich ernst? Und ich habe entdeckt, das Geheimnis des Sprachenbetens. Wenn du in Sprachen betest, flieht der Teufel. Kann er damit nichts mehr anfangen. Wenn du in Sprachen betest, deshalb Markus 16 beginnt, und die da glauben werden, in neuen Sprachen reden. Und dann fliehen Dämonen, Krankheiten, wenn Gift was Giftiges ist und so weiter. Lasst uns viel mehr in Sprachen beten. Und dann kam mir wieder ganz neu, ich war in Russland bei den Untergrundchristen, beim Bruder Fedotow. Und als ich bei denen war, die Leute musst erlebt haben. Dann stehen sie, wir beten normalerweise am Tisch, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Oder wir, Herr Jesus, segne diese Mahlzeit und so weiter. Was diese Geschwister machen, und das war noch zu der Zeit, als noch Gorbatschow an der Macht war, und so weiter. Weißt du, was die machen? Die heben die Hände und beten, fangen an, so wie wir, komm Herr Jesus, sagen, fangen die an, in Sprachen zu beten. Tischgebet in Sprachen. Leute, ich denke, unser Essen wird ganz anders verdaut, wenn wir in Sprachen beten. Und bekömmlich. Und dann hat er gesagt, weißt du, wir wissen nicht, weißt du, und du weißt, unsere russische Nahrung ist nicht so gut, so nicht in Ordnung. Und wir sind arme Leute und wir haben nur Speck und sonst noch was. Verstehst du, ein bisschen ein paar Gurken. Und die sind wirklich arm. Aber gerade in dieser Armut danken sie Gott in Sprachen und dann genießen sie. Und das Erstaunliche ist, Geschwister, da ist keiner krank. Und wenn ich diese Gemeinden besuche, die haben da jemanden getauft mit Gips und so weiter, die ging zur Taufe und wir sind dann hingefahren, auch in Sprachen zuerst gebetet, die Gemeinde blieb zu Hause in Sprachen beten, getragen von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja, die Welt versteht diese Herrlichkeit nicht. Die Welt denkt, wir sind blemblem. Die Welt ist ahnungslos. Die Welt sagt, was machen die da? Spinnen die jetzt, drehen sie jetzt durch? Nein, und da ist eine Schwester, die mich übersetzt hat in Russland. Die war 7 Jahre im Gefängnis. Und das eine ganz einfältige, naive Schwester. Aber die hat den Herrn Jesus lieb. Ich glaube, die hat 10 Kinder und so, eine große Familie. Aber man hat sie trotzdem ins Gefängnis eingesperrt. Und ihre Hände waren verbrannt. Sie musste Kalk mengen im Gefängnis, also mit Kalk. Also ihre Haut war verbrannt. Und sie hat mir erzählt, warum sie im Gefängnis war. 7 Jahre im russischen Gefängnis. Und die sind kein Vergnügen, russische Gefängnisse. So, unsere Gefängnisse sind kleine Wohnzimmer. Aber dort, das ist Hölle. So, und Die Anklage, die Ursache, warum sie im Gefängnis war, als die KGB in die Versammlung kam, hat die Schwester gesagt, verstehst? Und sofort hat der Geheimdienst sie geschnappt und mitgenommen. Anklage war Verbindung mit einem ausländischen Geheimdienst. Anklage war, und deshalb hat sie 7 Jahre im Gefängnis gesessen. Nur weil sie mit dem ausländischen Geheimdienst gesprochen hat. Halleluja. Die armen, dummen Kommunisten, die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, dass wir ohne Funk und ohne Mikrofon und ohne Verstärker und ohne Hände und ohne was mit dem ausländischen, noch wenig gesagt, himmlischen Geheimdienst sprechen können. Halleluja. Getragen von der Herrlichkeit Gottes. Kommunismus gibt's nicht mehr, aber die Schwester gibt's immer noch. Halleluja. Die hat's überlebt. Ihre Familie, die dienen alle Gott. Mit dem ausländischen Geheimdienst. Du musst viel mehr mit dem ausländischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Dem himmlischen Geheimdienst. So, in einer anderen Übersetzung, 1. Petrus 4, Vers 14, da heißt es, denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Herrlichkeit gegenwärtig ist. Wenn du in Jesus bist, dich zu Jesus bekennst, dann ist der Geist Gottes bei euch und die Herrlichkeit Gottes ist gegenwärtig. Gegenwärtig. Die Welt lästert die Kraft Gottes, weil sie keine Ahnung hat. Die versteht auch nicht, kann auch damit nichts anfangen, kann auch sich dafür nichts kaufen. Aber ihr, du und ich, wir können damit was anfangen. Als die Israeliten durch die Wüste zogen, die Herrlichkeit Gottes war bei ihnen. Von Anfang an. Die Herrlichkeit Gottes war bei ihnen. Und in dieser Zeit, solange die Herrlichkeit Gottes bei ihnen war, traute sich kein Amalek, kein Moab und kein Ausländer, sich an Israel zu vergreifen. Solange die Herrlichkeit sie umgeben hat, traute sich niemand anzugreifen. Der Teufel greift dich immer nur dann an, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht da ist. Wenn du nicht glitzerst, wenn du nicht strahlst vom himmlischen Wesen, wenn du nicht erfüllt bist von Gott, dann greift er dich an. Aber solange das Übernatürliche, das Unsichtbare, das Unerklärliche bei dir ist, traut sich der Teufel nicht einmal in deine Nähe zu kommen. Wir werden von seiner Herrlichkeit getragen. Weißt du, Gott ist so einfach. Das ist gar nicht so kompliziert. Den Teufel abwehren und den Teufel beschimpfen und den Teufel verfluchen und den Teufel verwünschen und so weiter. Nein, du musst nur in der Herrlichkeit Gottes stehen. Licht anzünden in der Dunkelheit und dann frag, wo ist die Dunkelheit geblieben? Das ist alles. Nur das Licht Gottes. Es kann stockdunkel draußen sein. Also die ägyptische Finsternis kann draußen herrschen. Wenn du ein Licht anzündest, es ist hell. Und die ägyptische Finsternis, wo man nicht einmal seine Hand gesehen hat, die weicht. Wir werden von der Herrlichkeit Gottes getragen. Wenn wir getragen werden wollen, müssen wir einen Preis bezahlen, Leute. Du musst den Boden verlassen. Du musst dich heben lassen, von Herrn in die Hände nehmen müssen. Du musst dich tragen lassen, du musst dich hergeben. Du musst dich übergeben, nicht erbrechen, übergeben. Dem Herrn überlassen alles. Du musst tragfähig werden. So ein Fallschirmspringer. Stell dir so einen Fallschirmspringer vor. Da geht die Luke auf und da hat er einen Rucksack drauf, da hat kein Fallschirm. Der springt ins Nichts. Und du musst lernen, ins Nichts zu springen. Du musst nur eines wissen, der bei mir ist, fängt mich auf. Das ist alles. Und dann im richtigen Moment, wenn dann Fuß jetzt an dem Strick ziehen und dann geht der Fallschirm auf. Oder so Drachenflieger. Du stößt dich ab, du verlässt den Boden. Und Geschwister, wenn wir von der Herrlichkeit Gottes getragen werden möchten, dann müssen wir den Boden unserer Gefühle, unserer Realität, unserer Wirklichkeit, unserer Vernunft, unserer Logik verlassen. So sich abstoßen. So ein Vogel, guck mal, wie er losfliegt. Er stoßt sich ab. Du musst dich abstoßen. Welt bleibt Welt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Christus ist vor mir. Einfach auf das Ziel zu steuern. Wenn du unerreichbare Höhen erreichen willst, musst du dich abstoßen. Wir müssen den Augenblick nutzen, den Moment und jetzt. Weißt du, manche haben Bammel. Stell dir mal vor, ich würde dich heute im Flugzeug mitnehmen, die Fallschirme auf den Puckel binden und dann sagen, so jetzt spring. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Ist es wirklich wahr? Ist es wirklich passiert? Ist es wirklich passiert? Und so weiter. Und ist es schlimm? Vielleicht. Ich erzähle andermal. Es wollte wirklich wissen. Wer will die Geschichte wissen? Okay, muss ich erzählen. Da ist auch einer zum ersten Mal gesprungen. Zum ersten Mal springt er da zum Fallschirm raus am Flugzeug und sie machen da eine Formation und so weiter. Und dann kommt er unten an. Und dann fragt er nachher seine Leute, wie war das alles? War so gut, aber ein Problem. Als du hinter dir, bei den anderen war es nicht, aber bei dir war ein ganzer Kondensstreifen. Denk dir das deine. Ein Kondensstreifen. Das ist das erste Mal. Und Geschwister, und das ist immer, und ich sage, das ist nicht nur bei diesem Menschen, der zum ersten Mal gesprungen hat. Jeder hat Angst. Der erste Schritt ist der gefährlichste Schritt, egal wohin du gehst, egal was du machst. Aber du musst im Glauben riskieren. Das ist, wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, musst du etwas wagen. Komm ich um, so komm ich um. Du musst wagen. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Der erlebt auch nicht die Herrlichkeit Gottes nicht. Du musst riskieren. Die Herrlichkeit Gottes, das ist was Gewaltiges. Vieles überfliege ich jetzt gerade im Augenblick. Und ich möchte nur einfach sagen, Elia, die Kraft Gottes kam auf ihn. Zuerst war er so feige, zuerst war er so ängstlich, zuerst hat er sich verkrochen. Aber dann kam die Kraft Gottes auf ihn und in dieser Kraft ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Berg Gottes erreichte. In dieser übernatürlichen Kraft. Wenn die Kraft Gottes über dein Leben kommt, dann kannst du übernatürliche Dinge tun. Dinge, die Normalsterblicher nicht vollbringt. Der Heilige Geist macht dich dann zu einem Spezialisten, befähigt dich zu allen möglichen Dingen in deinem Leben. Und dann bekommst du Fähigkeiten, von denen du nicht einmal geträumt hast oder gewagt hast zu träumen. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann ist dein Dienst, deine Gabe, deine Mittel, die du hast, das aus wenig, 5 Brote und 2 Fische, macht Gott große Dinge. Wenn die Salbung, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, wird aus wenig viel. Die Herrlichkeit Gottes. Und Geschwister, was wir brauchen nicht viel, wir brauchen nur die Herrlichkeit Gottes. Moses betet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir arbeiten mit einem anderen Material. Wir dienen in einer anderen Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht uns auf den Teufel verlassen und dass wir satanische Dienste in Anspruch nehmen und so weiter Es wird uns alles von oben gegeben werden. Es wird uns alles von oben gegeben werden. Die Herrlichkeit, das kommt. Plötzlich ist es da. Du fragst, wie kann der, der ist doch nicht gebildet, dieser Petrus und Johannes, die haben nicht studiert, aber sie können reden, da können wir als Pharisäer, als Schriftgelehrten, als Advokaten oder Redner oder was das auch immer ist, die reden. Paulus kann sich selbst verteidigen. Der Felix, der braucht Hilfe oder einen Fürsprecher. Der kann sich selber verteidigen vom Kaiser oder was es auch immer ist, weil die Salbung es ist. Die Salbung befähigt dich, Dinge selber zu tun. Da brauchst du keinen Helfer. Gott zeigt dir, was zu tun und zu lassen ist. Geschwister, vielleicht noch ein paar Dinge. Lasst uns unter der Herrlichkeit Gottes stehen. Egal, was wir tun, ob wir essen. Also diese Schwester, das war für mich so eine Lektion. Die beten dort in Sprachen. Gespräch mit dem ausländischen Geheimdienst. Verstehst du, die beten in Sprachen. Wir müssen vielleicht heute in der Welt, in der wir leben, mehr in Sprachen beten als je zuvor. Warum? Alle Filme, gestern kam meine Frau ganz aufgeregt und hat mir gesagt, Johannes, jetzt kam gerade eine Nachricht, alle Filme, die hier vor allem aus Indien kommen, die sind dem Affengott geweiht. Alle Filme, die du siehst, und das sind vielleicht nette, süße Filme, ganz harmlos, aber die sind dem Affengott oder dem Drachen geweiht. Alles, was made in China ist, all das sind dem Schlangengott, dem Drachen geweiht. Das ist Tatsache. Und wir leben in einer Welt, wo der Götzendienst pur ist. Und du brauchst die Salbung des Heiligen Geistes, sonst schluckst du Gift. Und die Bibel sagt, wenn sie in Sprachen beten und wenn sie was Giftiges trinken, wird's ihnen nicht schaden. Ansonsten kriegst du Defekte und wunderst dich, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben. Dann siehst du Gespenster, Albträume, Horror, Visionen und weiß ich sonst noch was. Wir brauchen die Salbung Gottes. Und alles, was dort Fernost kommt, ist verzaubert in aller Liebe. Vielleicht sogar die Klamotten, die du trägst, made in China. Weißt du, alles wird unter diesem Fluch gestellt. Weißt du, die Welt arbeitet. Meine Tochter hat diese Tage was ganz Furchtbares erlebt. Sie sagt, Vati, bet für mich, ich kann nicht mehr. Sie musste dann einen Vortrag halten und Vorschrift war auf der Uni. Sie studiert Architektur. Und auf der Uni, sie muss pendeln. Und es muss alles, was sie vorträgt, ausgependelt werden. Und er sagt, das macht sie nicht, hat sie nicht geweigert. Wahrscheinlich kriegst du auch eine schlechtere Note deswegen, weil sie nicht gependelt hat. Sogar auf unseren deutschen Unis wird gependelt. Wir sind christliches Abendland, aber zählen nur mit Fragezeichen. Und deshalb, du wunderst dich, du gehst irgendwo hin, alles ausgependelt. Alles verzaubert. Und deshalb brauchen wir die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Gottes und nicht die Herrlichkeit des Teufels. Der Teufel versucht, alles einzufädeln und auszupendeln. Da wunderst du dich und sagst, so schön, alles ausgependelt. Magie, Zauberei. Die Welt pendelt, bespricht alles. Du kannst dir nichts mehr ansehen, nichts mehr anhören. Es sei denn, du betest in Zungen. Und du verscheuchst diese Dämonen. Weg mit euch, ihr Geister. Reden in anderen Sprachen hat etwas auf sich. Da wird der ganze Ulk aufgelöst. Der ganze Ulk. Weißt du, die Menschen, die loben und schmeicheln und erzählen dir so süß. Weißt du, wenn die Menschen anfangen, so süß von dir zu reden, bet lieber in Zungen. Bet in Zungen. Wenn die Menschen dich beleidigen, bet in Sprachen, denn das wirkt bei dir nicht. Das geht bei dir runter wie bei der Gans das Wasser. In Sprachen, viel mehr. Die Diagnose, die du hörst, so viele Diagnosen. Ich frage mich manchmal, warum Leute am laufenden Band krepieren, depressiv werden, schwermütig werden, Chemotherapie. Alles meines Erachtens ist vieles gependelt. Ich stelle alles in Frage. Und du solltest, nachdem wir das alles wissen und einiges schon mitbekommen haben, wir sollten eigentlich alles in Frage stellen, nur nicht Gott. Alles in Frage stellen, nur nicht den Herrn. Und nur was von oben kommt, von diesem himmlischen Geheimdienst, Lob und Dank, das ist echt. Und das entzaubert den ganzen Zauber. Der gerechte Weg wird erleuchtet. Halleluja. Wir wundern uns manchmal, warum wir so viele Nervenkranke haben. Ursache ist Okkultismus. Die Herrlichkeit Gottes soll dich umhüllen. Und nicht Pendelei. Und nicht Wahrsagerei. Und nicht Besprechungen. Und nicht irgendwelche okkulte Rituale. Nicht das Okkulte, sondern das Himmlische. Der Geist der Herrlichkeit, der in euch wohnt. Und plötzlich dieser Geist stößt ab. Wirkt nicht. kannst essen. Und die Leute sagen, was? Dieser Zauber wirkt bei dir nicht? Nein, weil du entzaubert bist bereits. Wir müssen durch die Salbung des Herrn Jesus Christus, durch das Blut Jesu Christi und durch den Heiligen Geist entzaubert werden. Dann werden wir von der Herrlichkeit getragen, dann sind wir Bürger einer anderen Welt. Die Welt checkt nicht, die Welt weiß nicht, um was es wirklich geht, weil sie blind dafür ist, sie ist verzaubert. Ihre Sinne sind verblendet vom Fürsten dieser Welt. Aber du als Kind Gottes, plötzlich, bei dir wirkt es nicht. Also diese Medizin, und du wunderst dich vielleicht in manchen Heilprozessen, die Medikamente schlagen bei dir nicht an. Und Gott sei Dank, dass sie nicht anschlagen. Gott sei Dank, dass sie nicht anschlagen. Würden sie bei dir anschlagen, würden sie dich zusammenschlagen und dich fertig machen. Du kannst Gott danken, dass sie bei dir nicht anschlagen. Wir haben die Wahl. Entweder Gottes Herrlichkeit oder Okkultismus oder Spiritismus oder Zauberei oder wie man das Ding auch immer nennen möchte. Weißt du, die Vergangenheit erforschen oder die Zukunft deuten. In der Bibel haben wir ganz klare Anweisungen. Leute, Finger weg von diesem Zeug. Ich will nicht darauf eingehen, aber wir müssen entscheiden, diese Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit. Jesus, der Teufel sagt zu Jesus, alle diese Reiche, alle diese Herrlichkeiten will ich dir geben. Du musst nur mich anbeten. Und dieses Angebot, dieser Kampf, Licht und Finsternis, Gott und Satan, in diesem stehen wir alle mittendrin. Entweder Gott oder die Herrlichkeit dieser Welt. Das will ich dir alles geben. Verspricht, gaukelt dieser Kerl uns alles was vor. Wir sollen aufpassen auf Kartenleger, Hellseher, Handlinien, Kaffeesatz, Horoskop, Wahrsagerei, ganze Traumdeuterei, der ganze Spuk der Traumdeuterei. Weißt du, die Leute suchen in sich selbst, aber Gott ist nicht in uns, sondern Gott ist erstmal im Himmel und er muss in unser Leben hineinkommen. Und wenn er in uns drin ist, dann kann sich die Herrlichkeit Gottes erst entfalten und dann wird der Herr dies und jenes verscheuchen und vertreiben. Der Weg des Gerechten wird hell oder ist hell erleuchtet, ist eben oder geebnet, von Gott gedeckt, von Gott abgesichert, kann nicht schief gehen. Und dann kannst du hingehen, wo du willst, dann Psalm 91, wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Halleluja. Wohl dem. Der braucht dann keine spiritistischen Kräfte, kein Pendeln mehr und so weiter. Den können diese Dinge gar nichts mehr anhaben. Den können diese Dinge nichts mehr anhaben. Da ist doch jemand, blöde Leute. Es gibt also wirklich, jeden Tag wird einer geboren, 365 im Jahr. Da gehen die doch hin und verstecken hinterm Ofen Salz und Brot. Aberglaube. Salz und Brot. Weißt du, so Bäuer, alte Bauernregeln. Verstehst du? Und wundern sich, dass bei ihnen nichts klappt, dass sie keinen Segen haben. Sie haben hinterm Ofen so Zauber. Egal, es gibt ja so andere Hufeisen, kannst auch noch andere magische Zeichen setzen und so weiter. Die verstecken sie hinterm Ofen, das sollte Segen bringen. Und diese Familie, wir sprachen darüber und diese Familie und schließlich kam es raus. Ja, sie haben noch hinterm, warum? Die beschweren sich, sitzen hier bei uns im Gottesdienst und beschweren sich, warum segnet Gott uns nicht? Wir beten, wir machen alles, wir geben sogar den Zehnten und Gott segnet uns nicht. Aber sie haben Brot und Salz in dem Ofen versteckt. Zauberei. Brot und Salz ist was Schönes. Mir schmeckt das. Ich freue mich, die beiden Brüder haben mir Brot gebacken und haben gesagt, erst morgen essen. Aber ich habe nicht ausgehalten, ich habe es gestern schon gegessen. Weil ich schon während der Predigt die ganze Zeit das Brot hier so schön gerochen hat. Ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Brot und Salz ist etwas Wunderbares, von Gott gegeben, von Gott geschenkt. Aber der Teufel missbraucht es als Zaubermittel. Brot und Salz in dem Ofen. Versteckt. Und das sollte Segen bringen. Unser Segen kommt vom Herrn, ihr Leute, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir brauchen kein Hokuspokus. Wenn Gott mich segnet, ist alles andere ungesegnet. Oder dann Sterne, kosmische Kräfte und so weiter. Gott ist der Urheber des Universums. Warum soll ich zu den Sternen gehen, zu Sonne, Mond und sonst noch irgendwelchen Planeten? Gott ist meine Hilfe. Gott ist meine Stärke. Umgeben, getragen von der Herrlichkeit Gottes. Ich gehe doch nicht zu der Sekretärin, wenn ich zum Chef gehen kann. Nein, mache ich nicht. Wenn ich den direkten Weg zu ihm finde. Oder dann, denn der Bibel sagt, dass kein Tagewähler unter euch sein sollte. Von da drüben jemand, da habe ich Autounfall gehabt und plötzlich sagte ich, hätte das ganz genau sagen können, wann der Unfall bei dir passiert und so weiter und den Tag und so weiter. Seine Frau hat sogar den Todestag vorgerechnet, wann die sterben wird. Und eine Schwester aus unserer Gemeinde, die kommt und sagt, Bruder, mach du das, du sollst für mich beten. Der Bruder sowieso hat ausgerechnet, ich werde dann und dann sterben. Die lebt Gott sei Dank bis heute noch. Er sagt, das ist Humbug, Leute. In der Bibel sagt, kein Tagewähler soll unter euch gefunden werden. Denn die Tage werden, heute ist ein günstiger Tag, heute ist ein schlechter Tag. gehört Horoskop auch dazu, aber so Tage wieder, wo man ganz genau berechnet, heute hast du einen schlechten Tag. Manchmal habe ich einen schlechten Tag, wenn ich schlecht geschlafen habe. Oder wenn ich mich aufgeregt habe. Oder nicht gebetet habe. Weißt du, aber dann Tagewähler. Weißt du, und das ist in frommen Kreisen, pfingstlichen, charismatischen Kreisen, sowas gang und gäbe, Tagewähler. Nein. Glaubende, für die Glaubenden ist jeder Tag ein Segenstag. Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Es kann noch so schlimm der Tag sein. Und ich stehe auf im Namen des Herrn und fürchte mich nicht. Tagewähler. Also wenn man nach meinen Tagewahlen gehen würde, würde ich sagen, am besten du legst dich ins Bett und stehst gar nicht mehr auf. Das wäre das Vernünftige, so Tagewahl. Aber dann berechnen. Ich bin ein Günstling Gottes. Und wenn ich ein Günstling Gottes bin, ist mir jeder Tag günstig, egal welcher Tag es ist. Ob Sonntag ist oder Montag oder Dienstag. Die Herrlichkeit Gottes umgibt mich und ich muss mich nicht mit Tagewähler und Tageberechner abgeben. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Und wenn der liebe Gott will, dass ich sterbe, dann sterbe ich. Kann sein, während der Predigt, das wäre vielleicht ganz schön, aber dafür muss man mich entsorgen. Nein, wenn die Zeit gekommen ist, meine Zeit steht in seinen Händen, Leute. Halleluja, und nicht in welchen Berechnungen oder in Bio-Berechnungen, welcher Art es auch sein mag. Auch wenn es noch so wissenschaftlich ist. Es ist nichts wissenschaftlich, nur Gott ist der Wissenschaftler. Alles andere ist gedeutet, wird gerätselt. Dumme Menschen, die dann auf Träume achten, Vogelgeschrei achten. Weißt du, du kannst noch so fromm sein. Ich halte einen Gottesdienst in Süddeutschland, 10 Uhr, 11 Uhr, es war Winterszeit, und plötzlich kommt, also ich gehe aus dem Gottesdienst raus, einer der letzten, wo rausgeht, und plötzlich kommt so ein Vogel und setzt sich mir auf die Schulter. Du, ja, fast in die Hosen gemacht. Ich bin wie gelähmt. Plötzlich kommt der ganze alte Zauber, werde ich erinnert, was soll das bedeuten? Nachts um 10 Uhr kommt so ein schwarzer Vogel, setzt sich, verscheucht diesen Vogel, aber der setzt sich da. Puh, bin ins Auto gesessen, bin vom Vogel nicht mehr losgekommen. Und weißt du, ich musste in Zungen beten, ich habe gebetet, lieber Heiland, nimm diese Angst weg, nimm diese Befürchtung, ich weiß, dass der Teufel keine Macht hat, auch der dumme Vogel hat keine Macht und so weiter und ich achte nicht auf diese dumme Vögel. Ich bin nicht losgeworden, bis ich gelernt habe, in Sprachen Gott anzubeten. Bis ich angefangen, in Sprachen zu beten, und da war die ganze Fantasie, das ganze Gerede, das ganze Einreden von diesem schwarzen Vogel, du wirst bald sterben. Von wegen. Ich lebe heute noch und das sind schon fast 30 Jahre her. Halleluja. Halleluja. Auf Vogelgeschrei achten. Käuzchen, Kuckuck und so weiter. Wie oft das hörst und so weiter, so lange wirst du leben. Von wegen. Ich lebe, solange ich will leben und solange Gott will, dass ich lebe. Halleluja. Und solange Gott zulässt, dass ich lebe. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Herrlichkeit Gottes. Umgeben, getragen von der Herrlichkeit Gottes. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Wenn du zu Jesus gekommen bist, bist du ein Plusmensch. Gestern habe ich das Wort verwendet. Plusmensch. Einer, der im Plus lebt. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Die Herrlichkeit Gottes belastet niemand. Die Herrlichkeit Gottes macht niemand krank. Die Herrlichkeit Gottes schwächt niemand. Die Herrlichkeit Gottes schadet niemand. Im Gegenteil, die Herrlichkeit Gottes baut uns auf. Mir ist wohl in dem Herrn. Und wenn du da diesem Spuk, Teufelsspuk irgendwo aufgesessen bist, du brauchst Befreiung, das ist alles. Und dann kannst du weitermachen. Und du brauchst nicht einmal einen Seelsorger. Ich darf dir in aller Freiheit sagen, du musst nur dein Herz Gott öffnen. Und deinen Mund öffnen. Und das aussprechen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und das ist in anderen Sprachen. Ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus, ohne Gottes Wort bleibst du im Negativ. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Leute haben heutzutage oft den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen sie. Und deshalb werden auch viele Christen mit den Problemen, die sie umgeben, mit denen sie nicht fertig werden, werden nicht fertig, weil sie die Kraft nicht kennen. Jesus sagt, ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt, bis die Herrlichkeit da ist. Bis die Herrlichkeit da ist. Ich lese apokryphische Schriften. Nur nebenbei, es ist auch Spaß und Vergnügung. Und das Evangelium des Petrus oder des Petrusbriefe, also nicht die bei uns in der Bibel drin stehen, es gibt noch viel mehr, was auch von der Kirche akzeptiert sind, bloß dass sie nicht im Kanon aufgenommen worden sind. Und da lese ich, und Petrus, also den Simon, den Zauberer, entlarvt. Und der Simon, der Zauberer, verfolgt Petrus überall bis nach Rom. Es in dieser Geschichte wird uns erzählt. Und Petrus entlarvt ihn auf Schritt und Tritt. Weil das Böse sich in der Gegenwart Gottes nicht halten kann. Das Böse wird früher oder später entlarvt in der Gegenwart Gottes. Weil der Teufel kann mitmachen, kann eine Zeit lang sogar das ganze samaritische Volk verzaubern, wie Simon der Zauberer. Aber früher oder später kommt's raus. Bricht's durch. Die Herrlichkeit Gottes. Kannst du glauben, dass Gott mit dir ist? Kannst du annehmen, dass du Kind Gottes bist, dass Gott zu dir spricht? Kannst du glauben, dass Gott durch dich wirkt? Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Da ist der Vater zu Markus 9, Vers 22 bis 29. Nur das, die eine Geschichte. Der Vater bringt seinen Sohn zu Jesus. Die Jünger konnten nicht helfen und die kamen nicht weiter. Sie gaben auf und kannst du was, Herr? Kannst du was? Gott kann auswegslose Situationen verändern, verwandeln. Kannst du, fragt der Vater, kannst du etwas? Eine ganz komische, blöde Frage, als Gott nichts könnte. Wenn Gott mit dir ist, niemand kann dich von seiner Liebe trennen, wenn Gott mit dir ist. Und jetzt zurück zu meinem Textwort. Gott will seine Herrlichkeit in Ägypten, in der Wüste, am Roten Meer, am Jordan, im gelobten Land. Gott will überall, wo du hingehst, wo du dich befindest, wo du dich aufhältst, seine Herrlichkeit erweitern. Und Gott will von Stund zu Stund, von Tag zu Tag, seine Herrlichkeit in deinem Leben steigern noch. Amen. Du brauchst eine gesteigerte Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Gestern war schön, aber es soll noch schöner werden heute. Die Gnade ist erschienen, Titus 2, Vers 11. Die heilsame Gnade, die gesundmachende Gnade. Wir haben eine alte Bibel mal gehabt, Kinderbibel war das, von Eleonore Beck und Paul König. Und in dieser Meine Bibel, so Kinderbibel, da wird eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte möchte ich hier euch auch erzählen oder bringen. Denn diese Geschichte ist so Schlüsselvers, so auch dieser Vers hier, so ein Schlüssel. Da wird erzählt, ich will euch von Adlern erzählen, sagt die Eleonore Beck. Hoch in den Bergen kann man sie manchmal sehen. Ihre riesigen Flügel können 2 Meter weit sein. Kaum jemand hat ihr Nest aus der Nähe gesehen. Damals. Es liegt versteckt in den Felswänden. Meist legen die Adler 2 Eier. Und wenn sie ausgebrütet sind, haben der Vater und die Mutter viel zu tun. Typisch. Hin und her fliegen sie mit der Nahrung für den kleinen Adler oder die kleinen Adlers. Aber dann, so weiß man, passiert etwas Besonderes. Die großen Vögel bleiben weg, so steht in dieser Kinderbibel, Bilderbibel. Sie lassen ihre Jungen allein, nicht nur für ein paar Stunden, sondern manchmal ganze Tage. Plötzlich taucht der Muttervogel wieder auf und tut etwas Unerwartetes. Es fliegt auf den Horst zu und schon ist es geschehen. Er hat einen kleinen Adler aus dem Nest gestoßen. Ängstlich flattert er mit seinen schwachen Flügeln. Er hat keine Kraft. Eine Zeit lang hält er sich in der Luft, dann lassen ihn seine Flügel in Stich. Er beginnt zu stürzen. Auf diesen Augenblick hat der Vatervogel gewartet. Rasch fliegt er herbei, greift den jungen Adler von unten und fängt ihn auf mit seinen großen Flügeln und bringt ihn zum Horst wieder zurück. So geht es nun jeden Tag ein paar Mal, bis der Jungadler gestärkte Flügel bekommen hat und selber fliegen gelernt hat. Das ist, was Gott macht. Die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben so ein schönes Lied aus dem 30-jährigen Krieg oder am Schluss vom 30-jährigen Krieg. Da heißt es, lobe den Herrn, den mächtigen König. Und in der 2. Strophe, die werden wir nachher auch singen, da heißt es, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführt. Die Herrlichkeit Gottes. Der dich auf Adlers Flügel sicherlich geführt. Das sehen wir bei den Israeliten. Wunderbar. Gott hat sie abgefangen. 3 Tage haben sie gesagt, nehmt Proviant mit, das reicht für 3 Tage. Am 4. Tag werde ich für euch sorgen. Und das war so. Gott hat eine Absicht mit dir, mit seiner Herrlichkeit. Also, du möchtest die Herrlichkeit Gottes kennenlernen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du jetzt nach Hause gehen. Aber ich möchte dir sagen, wie lerne ich die Herrlichkeit Gottes kennen? Wenn du fliegen lernen möchtest. Wenn du Adler werden möchtest. Wenn du deine wahre Natur, Gottes Kindschaft, Gottes Natur entwickeln möchtest, dann musst du jetzt, und die Herrlichkeit Gottes erfahren möchtest, dann musst du jetzt mitgehen und dabei bleiben und zuhorchen, was jetzt passiert. Gott mutet dir einiges zu. Amen. Er riskiert einiges mit dir. Er lässt dich fallen. Er erlaubt zu viel. Und vielleicht murrst du wie die alten Israeliten. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Dort haben wir noch Fisch gehabt. Dort haben wir unser Kümmel gehabt. Dort haben wir das und das gehabt. Warum sind wir rausgegangen? Warum wären wir bloß dort geblieben? Das dumme Volk Gottes macht dem Herrn so viel Vorwürfe. fühlt sich in der Wüste da ausgegrenzt, verlassen, hinausgestoßen. Das ist die Situation. Aber du brauchst diese wunderbare Erfahrung. In der Wüste lernst du fliegen. Du lernst in der Leere fliegen. Und ich sage dir eines, Gott führt dich und du wirst so manchen Absturz überleben. Wenn ich so mein Leben zurückschaue, ich habe so manchen Absturz überlebt, lebe immer noch und fühle mich bester Gesundheit. Gott lässt uns nicht fallen. Amen. Gott lässt seine Kinder nicht fallen. Du wirst den Boden nicht erreichen. Bevor du den Boden erreichst und aufprallst, ist der Herr mit seinen großen Flügeln da gewesen und dich abgefangen. Und dann sitzt du wieder hier ganz oben auf dem Horst. Bis zur nächsten Lektion. Bis zur nächsten Flugstunde. Und im entscheidenden Moment, ihr habt gesehen, wie ich euch aus Adlersflügeln getragen habe. Ihr habt gesehen. Und Bruder und Schwester, du hast schon so manche Krise überlebt. Du hast gesehen, was er in Ägypten, was er in der Wüste, was er am Roten Meer oder wo es auch immer gewesen ist, getan hat, was er in dein Leben schon hineingewirkt hat. Du hast es gesehen, hast erlebt. Du hast gesehen, was Gott mit den 12 Aposteln gemacht hat, wie er deine Weltgeschichte gemacht hat und die Gemeinde gegründet hat. Du siehst das verschreckte Häuflein vor Ostern und dann die mutige Schar der Kinder Gottes nach Pfingsten erfüllt vom Heiligen Geist. Dann die Verfolgung, alle zerstreuen sich und das Reich Gottes ist eine weltweite Sache gewesen. Heute mittlerweile haben wir über 1 Milliarde an christusgläubige Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Gemeinde war damals für Jesus ein riskantes Unternehmen. Ich will euch die Herrlichkeit zeigen. Gott riskiert mit seiner Sendung. Er schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Das ist die Herrlichkeit Gottes, wie Gott uns gebraucht. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügel getragen habe. Gott hat uns gelehrt, selber zu fliegen. Nicht sich immer vom Vater und Mutter versorgen zu lassen. Gottes Plan mit deinem und meinem Leben ist, Selbstfutter zu suchen. Selbst zu jagen. Selbst Ausflüge zu machen. Selbst die Natur zu beobachten. Selbst die Welt zu erkunden. Selbst sich die Erde untertan zu machen. Und selbst sein Revier erbeuten und abzustecken. Gottes Kinder sollten längst schon, eigentlich alle, die hier heute Morgen sitzen, die sollten alle Evangelisten, Apostel, Prediger und Missionare und Kinder Gottes und Diakone oder sonst noch was sein. Wir sollten Experten im Reich Gottes sein. Mittlerweile sollten wir schon längst fliegen. Halleluja. Bist du schon Flüge geworden vor dem Herrn, durch den Herrn, die Herrlichkeit Gottes? Was kann Gott durch mich? Und deshalb, was du hier bist, du bist in der Flugschule. Die Stürme, die Krisen, alle Gefahren, Bedrohungen, so weiter. Ich habe euch auf Adlersflügel getragen und du sollst fliegen. Wir dürfen auf Gottes Adlersflügel vertrauen. Halleluja. Hat nicht er zu aller Zeit und bisher dich getragen und geführt durch allen Streit, sagt ein altes Kirchenlied. Sollten wir verzagen, seine Schafe lässt er nicht und in dieser Zuversicht darf ich's fröhlich wagen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Und wenn, hat Gott dich nicht geheilt von der Krankheit und jener Krankheit und dieser Krankheit und Zellkrankheit und dies und so weiter. Und jetzt könntest du aufzählen, wie viel hat der gnädige Gott an dir vollbracht? Hat dich getragen durch die Anfechtungen. Dein Vertrauen war so erschüttert. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? In wie viel Not? In wie viel Not? Gott riskiert. Ich habe mal, irgendwo saß ich da und da plötzlich passiert etwas. Mir ist schon öfters passiert, aber an diese Geschichte denke ich jetzt gerade. Da ist doch, irgendwo war ein Nest in der Nähe von unserem Haus und da waren junge Vögel drin. Und es war die Zeit, dass die Flüge werden. Dass sie rausgehen. Und dann fliegt doch ein Vogel und landet bei mir an der Fensterbank, am Sims. Und schreit. Und die Mutter fliegt rum und flattert, er soll es so machen. Er macht so, aber der stoßt sich nicht ab. Er sitzt da und so weiter. Und dann doch, schließlich hat wahrscheinlich die Mutter, ich habe die Vogelsprache nicht verstanden, und dann ist er abgeschossen, dann ist er doch an einem Ast hängen geblieben, der Kleine. Und die Mutter steht wieder auf eine gewisse Entfernung und flattert wieder und macht wieder, er soll fliegen, er soll seine Flügel gebrauchen, wozu, und so weiter. Und dann stoßt er sich ab und dann fliegt er, statt nach oben, nach unten. Und dann wie bei diesem Adler, das Naturschauspiel war für mich so ergreifend, kommt dann die Mutter und schnappt sich den Kerl oder Kerlin, oder was es auch war, und bringt ihn wieder auf einen Ast, nicht ins Nest, auf dem Ast. Und wieder, flatter, bewegt die Flügel. Das war Flugstunde. Diese Flugstunde, da habe ich mich so amüsiert. Und es war für mich geistliche Lektion. Mein Kind, hat Gott zu mir dann gesagt, so lernst du auch im Geist zu wandeln. Im Geist, im Glauben zu leben. Genauso, der Herr nimmt uns nicht alles weg. Im Gegenteil, der stellt uns noch auf einen anderen Ast. Und jetzt sagt, probier es jetzt nochmals von hier aus. Kannst du glauben, dass der Herr dich so lehrt und trainiert und übt? Du denkst, das sind, oh Gott, was mir passiert, das ist sowas Schreckliches. Nein, da heißt es im Judasbrief einmal, denkt nicht, dass mit euch was Besonderes passiert. Das haben alle Heiligen genauso erlebt. Das ist also ganz normal. Flugunterricht ist normal für uns. Denn unser Zustand ist nicht, dass wir hier bleiben, dass wir immer gefüttert werden, dass wir immer versorgt werden. Unser Auftrag ist, lerne zu fliegen. Lerne in neuen Dimensionen zu leben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung, im Geist zu wandeln, in der Herrlichkeit Gottes zu leben. Du musst anfangen, aus dir raus, deine Flügel zu gebrauchen, sonst fallen dir die Federn aus. Wenn du die Flügel nicht gebrauchst, für was hast du sie? Gott hat dir eine Gabe gegeben, und nicht nur eine Gabe, sondern eine ganze Menge. Fang an, diese Gaben zu gebrauchen. Werde so ein Fallschirmspringer. Sag, komm ich um, so komme ich um. Ich will in neuen Dimensionen leben. Jemand sagte einmal, ich finde es ganz toll, dieses Wort, weil ich nicht fallen gelassen werde, kann ich mich immer, oder weil ich nicht fallen gelassen werden kann, kann ich mich immer fallen lassen, also in Gott. Weil ich nicht fallen gelassen werden kann, Gott lässt dich nicht fallen. Deshalb kannst du dich immer fallen lassen. Du wirst immer abgefangen. Du wirst immer von Gott aufgefangen. Vertraue also in Zeiten des Umbruchs. Vertraue in Krisenzeiten, wie was es auch immer ist. Vertraue Gott. Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Also, du kannst dich in Gott ruhig fallen lassen. Vielleicht dein Herz macht nicht mehr mit. Und du hast so hohen Blutdruck. Und hast so, und sagst, ich blick nicht mehr durch. Lass dich in Gott fallen. In Sprachen. Verstehst sowieso nichts, was du betest. Aber der Heilige Geist, der in dir betet, der übersetzt das. Der sagt die Wahrheit. Vertraue in Gott in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten, wo Krisen in deinem Leben sind, wo dir die Kraft ausgeht, wo die Not so groß ist, wo du nicht mehr weiter weißt. Auch wenn du manchmal zwischenlanden musst, das kann auch sein, oder notlanden musst, spielt keine Rolle. Vertraue Gott, wenn du gemobbt wirst. Vertraue Gott, wenn Schwierigkeiten auf dir zukommen, wenn die Kraft dir nachlässt und sagst, ich kann bald nicht mehr. Gott ist deine Kraft. Gott ist deine Zuflucht. Gott ist deine Stärke. Du brauchst dieses Urvertrauen wieder. In Jesaja 49, Vers 14. Jesaja 49, Vers 14. Meine Frau hat dieses Wort schon zitiert, aber ich tue das nochmals im Zusammenhang. Kann denn eine Mutter ihr kleines Kind vergessen? Muss sie nicht einfach sich um das Kind kümmern, das sie geboren hat? Und selbst wenn es vorkommen sollte, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, ich, euer Gott, werde euch nicht vergessen. Jesaja 49, 14. Ich, euer Gott, werde ich euch nicht vergessen. Ich habe nicht für alles ein Patentrezept, eine Patentlösung, habe ich nicht. Aber ich werde von der Herrlichkeit Gottes getragen. Und das ist Glaube. Glaube ist, sich tragen zu lassen von Gott. Glaube ist, dass Gott mich durchbringt. Ich bin ein Getragener. Mal als Baby, als Embryo, meine Mutter hat mich unter ihrem Herzen getragen. Meine Eltern haben mich dann auf ihre Hände getragen. Ich bin ein Getragener. Ich wurde getragen, und wenn ich so mein Leben anschaue, durch so manche Gefahrenzone, manchmal Wunder erlebt, manchmal kein Wunder erlebt. Beides gehört dazu. Getragen. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Betty. Der. Und alle die anderen, die hier sitzen und schon über 70 aufwärts. 70 plus. 80 plus. 90 minus. Wir werden getragen bis ins hohe Alter. Halleluja. Getragen. Israel sagte, als ihr von Ägypter bedroht wart, ich habe euch durchgetragen. Die haben nachts bekommen, Hagel bekommen, die haben alles bekommen. Ich habe euch durchgetragen. Ich habe euch durch das tiefe Meer geführt. Und es war, als wenn ihr durch ein trockenes Land gegangen seid. Aber getragen durch die Wüste, auf Adlersflügeln. Ihr kennt ja diese Geschichte, es gibt verschiedene Versionen, Spuren im Sand. Wer kennt es nicht? Irgendjemand, wo es nicht kennt? Er kennt doch wahrscheinlich alle, oder sagen nicht die Wahrheit. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlte Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir doch versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen habe, oder sehe. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am allermeisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist Herrlichkeit Gottes. Da, wo du nur eine Spur in deinem Leben siehst, hat Gott seine Herrlichkeit erwiesen. Und soll ich dir sagen, Gott ist ein verborgener Gott. Und er offenbart sich in Schwierigkeiten, in Krisenstunden. Gottes Herrlichkeit ist eine verborgene Herrlichkeit. Gottes Kraft ist eine verborgene Kraft. Gottes Geist ist ein verborgener Geist. Gottes Segen ist ein verborgener Segen. Gottes Gnade ist eine verborgene Gnade. Gottes Verheißungen sind verborgene Zusagen. Du siehst die Herrlichkeit Gottes im Verborgenen und erst hinterher. Moses sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, Vater. Und der Herr sagt, hernach, nachher, wenn ich hindurchgegangen bin, dann wirst du meine Herrlichkeit sehen. Du siehst die Herrlichkeit Gottes erst im Nachhinein. Im Nachhinein, nicht im Voraus. Im Nachhinein. Deshalb lass dich fallen. Du sagst, das kann Zufall gewesen sein. Nein, Gott hat dich getragen. Auf Adlers Flügel trägt er dich. Adlerjungen, hat jemand geschrieben, gesagt, Adlerjungen sind sehr ängstlich, diese Helden der Lüfte. Adlerjungen sind sehr ängstlich und mögen das Nest nicht verlassen, diese Helden der Lüfte. Christen sind ängstlich, sie wollen nicht raus, sie wollen nicht die Gemeinde verlassen, sie wollen die gewohnte Umgebung nicht verlassen, sie wollen nicht hinaus, wo die Sünder und Gottlosen sind, haben Angst. Und wenn es darum dann tun, dann lässt die Adlermutter sie nicht aus den Augen, so schreibt jemand. Droht ein Junges in den Abgrund abzustürzen, schießt die Adlermutter zwischen den Abgrund und das Kind, sodass das Kind auf Adlers Flügel getragen wird. Und es heißt, dass der Adler seines Jungen sogar aus dem Nest stößt, um es zu erproben, lebenstüchtig zu machen. Und das hat auch Gott mit Israel getan. Aus dem Nest gestoßen. Du wirst manches Mal, und da bist du erstaunt und entsetzt, mein Gott, warum stoßt du mich aus dem Nest? Wie es in der Vergangenheit war. Ich habe euch getragen, ich habe euch nicht verlassen. Und dann Jesaja 46. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich will euch tragen. Gott ist der Träger, der dich und mich trägt. Getragen von seiner Herrlichkeit. Gott hat genug Diener, genug Träger, die dich tragen. Er greift dir immer wieder unter die Arme und plötzlich, ich bin schon wieder rausgekommen, Gott sei Dank, schon wieder geschafft. Ist das nicht wunderbar? Noch etwas, das muss ich sagen, wie trägt Gott? Du kannst jetzt herstehen und warten auf die Herrlichkeit Gottes. Gott, nimm mich, trag mich. Gott, lupf mich, heb mich. Passiert gar nichts. Weißt du, wie Gott einen trägt? Gott hat Lastenträger. Einer trage des anderen Last und dann werde ich das Gebot Gottes erfüllen. Gott benutzt Menschen wie du und ich und die tragen. Plötzlich greift dir jemand unter die Arme. Plötzlich hat jemand ein ermutigendes Wort. Plötzlich tröstet dich jemand. Plötzlich streichelt dich jemand und sagt, fühl dich gut, Gott ist mit dir. Plötzlich hebt dich jemand auf. Plötzlich nimmt dich jemand in den Arm und sagt, ich mag dich. Du bist ein Geliebter Gottes. Und plötzlich, und das ist wie Gott einen trägt. Gott benutzt Menschen. Du bist Salz und Licht. Wart nicht, bis der Himmel herabkommt und bis irgendetwas passiert. Gott benutzt Menschen aus Fleisch und Blut. Einer trage des anderen Last und ihr werdet das Gebot Christi erfüllt. Das sind die Lastenträger Gottes. Die Bundeslade, Gott musste getragen werden von Menschen aus Fleisch und Blut. Und deshalb brauchst du die Gemeinde, damit du durchgetragen wirst. Weißt du, heute bin ich stark. Oh, jetzt kann ich Bäume ausreißen. Morgen liege ich flach. Und dann sagen, Bruder, können wir dich nach Heim tragen? Können wir dich heimtragen? Können wir dir Essen kochen? Können wir dir was machen? Heute bist du stark. Heute geht's dir gut. Aber, und deshalb, einer trage des anderen Last. Du kannst allein das Ziel nicht erreichen. Ich kann allein das Ziel nicht erreichen. Keiner von uns kann das Ziel allein erreichen. Wir brauchen die Mitarbeiter, die Diakone, die Träger, Väter und Mütter, die Brüder und Schwestern, die Geschwister, die Gemeinde. Gott macht uns zu Werkzeugen seiner Liebe, zu Diener seiner Liebe. Und Gott sucht Lastenträger, Mitträger, ob's jung oder alt, spielt keine Rolle. Und dann gibt es Situationen, ich will immer komplett sein, ich bin so Perfektionist, Gott möge mir vergeben, aber es gehört dazu. Ich möchte das Thema abrunden. Und dann gibt es Situationen, wo dich niemand mehr tragen kann und niemand mehr beikommt. Da habe ich ein Wort im Psalm 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen. Und selbst wenn kein Bruder, keine Schwester mehr da ist, das sind die Engel Gottes, die euch auf Händen tragen, Psalm 91. Oder wir sehen Lukas 16, 22, dass dieser arme Lazarus getragen wurde von Engeln in Abrahams Schoß. Dorthin werden die Kinder von Engeln heimgebracht. Die Engel sind ausdienstbare Geister. Wir werden getragen von der Herrlichkeit Gottes. Matthäus 4, Vers 11. Wir werden getragen, das ist also, wo der Teufel Jesus provoziert und so weiter. Und da verließ ihn der Teufel, weil Jesus sagte, hör mal, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst natürlich nicht versuchen, jetzt zu sagen, jetzt lasse ich mich fallen. Nein, du musst es genau wissen, hat es der Herr dir gesagt. Und ich würde sagen, also spring vom Dach, wird uns nie der Herr Jesus sagen. Der Herr Jesus wird uns nie Dummheiten sagen. Also deshalb, wenn du schläfst, hab offene Augen, dass nicht der Teufel neben dir kommt und dann dich beeinflusst und so weiter. Spring runter. Jesus sagt, du sollst den Herrn nicht versuchen. Du sollst Gott nicht provozieren. Also Gott wird dich tragen, Gott wird dir helfen. Aber weißt du, wenn du dann nachher in der Patsche sitzt, dann lacht der Teufel und reibt dich die Hände und sagt, genau das habe ich gewollt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Wir werden vom Himmel getragen, von der Herrlichkeit Gottes getragen. Jeder einzelne von uns, wo wir Kinder Gottes sind, wir sind etwas Besonderes. Gott hat sich verbürgt. Ich will euch tragen bis ans Ziel. Und ich habe keine Sorge von keinem von euch. Es mag sein, dass manchmal Angst ist, was ist mit dem, der hat so gut angefangen und stecken geblieben. Gott wird mit allen fertig. Amen. Mit allen. Und Gott bringt uns alle durch. Wen er auserwählt hat fürs ewige Leben, der kann wenden, so viel er will. Der kann absagen Gott. Gott schnappt ihn wieder. Hier bleibst du. Und dann sagt er, nein, nein, nein. Hier. Er bringt uns immer wieder zurück. Das ist der Herr. Ich würde von mir aus vielleicht Gott weglaufen. Du und wir würden alle Gott weglaufen. Aber der Herr bringt uns immer wieder zurück. Probieren es noch einmal. Also jetzt bist du durchgefallen, Klasse 1, aber jetzt kommt nochmals Klasse 1a. Und jetzt probieren wir noch einmal. Und wir probieren so lange, bis wir unsere Flügel gebrauchen können, bis wir in der Herrlichkeit Gottes leben können. Jetzt hätte ich noch eine Botschaft, und das gebe ich euch als Hausaufgabe. Gebrauche das, was in dir ist, und setze frei. In dir steckt viel mehr. Du bist ein Gideon. Das ist mir diese Woche so groß geworden. Dieser Gideon, gebrauche das, was du hast. Gott will, dass du anfängst, die Dinge zu gebrauchen in kleinen Schritten. Allein nur versorgt zu werden. Wir sind keine Konsumgemeinde. Und Gott möge uns vor einer Konsumgemeinde bewahren. Wir sind eine Gemeinde von Fliegern. Die fliegen, die hinfliegen irgendwo und was erreichen und irgendwo hinkommen und irgendwo ankommen. Wir sollten das, was in uns ist, gebrauchen. Gott lässt die Federn wachsen, Gott lässt uns Flügel wachsen, Gott gibt diesen Widerstand, die Luft, dass wir abheben. Und je mehr Widerstand da ist, desto steiler geht's aufwärts. Aerodynamik nennt man das, Heiliger Geist nennt man das vielleicht im Christlichen, diese Widerstand. Und hab keine Angst vor Widerstände. Widerstände sind die Dinge, wie Gott uns fliegen lehrt. Wie wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Je mehr Widerstand, desto mehr Herrlichkeit.